der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ich hoffe, es geht euch mindestens genauso gut wie uns heute. Wir haben nämlich heute mal eine kleine Abendschicht hier. Über Gütersloh ist das Licht erloschen, aber die Weihnachtsbeleuchtung, die ist an. Und ich gönne mir tatsächlich sogar ein Gläschen Rotwein. Ich hoffe, das geht alles gut. So, du bist ja ganz brav bei, was trinkst du denn da eigentlich?
Das ist ein stilles Wasser.
Alkoholfreies stilles Wasser habe ich extra für dich besorgt.
Ach, das ist gar kein Wasser. Ah, sehe ich es auch.
Ist ja. Auf jeden Fall alkoholfrei.
Aber alkoholfrei.
Auf
weil
jeden
ich will
Fall.
Bei klarem Verstand bleiben, wenn du die Hörermail von Andrea uns zum Besten gibst.
Und ihr glaubt es nicht. Um was es bei Andrea geht? Trommelwirbel, es ist der Katzenbiss. Gerade höre ich einige eurer Folgen nach und ihr lest Hörermails vor. Der Katzenbiss ist offenbar noch immer die meistkommentierte Folge. Ich möchte mich da gerne anschließen. So, jetzt sind wir gespannt, was jetzt für eine Geschichte kommt. Sie schreibt, ich hatte den Auftrag, mich um die Katzen meines Sohnes zu kümmern. Der Katzenmann Scotty ist ein absolutes Papakind. Obendrein musste ich ihn zweimal täglich mit verhassten Medikamenten versorgen. Es kam, wie es kommen musste. Eines Abends nach meinem Feierabend greift Scotty mich blitzschnell an. Zum Glück hat er sich nicht in meine Hand verbissen, sondern mich einfach nur gehackt, schreibt sie. Der Schreck war auf beiden Seiten auf jeden Fall gleich groß und Scotty ließ sofort wieder von mir ab. Als ich aber das Blut überall sah, wurde ich unruhig, hatte doch sofort eure Folge im Kopf. Ich spülte die Wunden und desinfizierte großzügig, während ich in der Warteschleife der 116-117 hing, um da das Geschehene zu schildern. Die Dame dort forderte mich auf, in die Notaufnahme zu gehen. Bitte jetzt, sagte sie nachdrücklich. Natürlich befolgte ich diesen Rat und ich möchte sagen, vom Anruf beim Bereitschaftsdienst bis zur Behandlung in der ZNA der Uniklinik wird man vorbildlich behandelt, wenn Katzen beißen. Nachdem ich geröntgt worden bin, wurden die Wundränder entfernt und ordentlich gespült. Außerdem gab es Antibiotika intravenös und für die kommenden Tage in oraler Form. Ein Katzenbiss in der Uniklinik Leipzig, das hat sie noch dazu gefügt, ist sogar ein Indikator für eine stationäre Aufnahme. Also so ernst wird das gesehen. Sie schreibt allerdings auch, zu meinem Glück gab es keine freien Betten und die Verletzung durch Scotty war eher oberflächlich. Am Ende ist alles blitzschnell verheilt und zwei kleine Narben erinnern mich daran, um Scotty einen Bogen zu machen, wenn mein Sohn mir die Katzen aufs Auge drückt. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich euren Podcast, speziell diese Folge, nicht gehört hätte und bin sehr froh und dankbar für den Input von euch. Liebe Grüße aus Leipzig von der Andrea. Vielen Dank, Andrea. Also unsere Katzenbiss-Folge, die hat es nach wie vor und weiterhin einfach in sich.
Ja, ich denke mal, viele haben auch Katzen als Haustiere und Katzen ist ja quasi immanent, dass sie auch mal kratzen und das kann dann entsprechende Folgen nach sich ziehen. Und bei Andrea glücklicherweise war es jetzt nicht so schlimm, aber wir haben ja auch schon über Fälle hier gesprochen, die sich anders dann dargestellt haben, wo es doch zu dramatischen gesundheitlichen Folgen gekommen ist.
Also dafür, dass es bei Andrea jetzt auch so glimpflich ausgegangen ist und sie auch so fuchs war und sofort reagiert hat. Allein aus dem Grund schon dürft ihr bitte und gerne Tatort Krankenhaus gerne weiterempfehlen.
Ja, und wer sie noch nicht gehört hat, gerne mal zurückblättern. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer diese Folge trägt, aber sie heißt Der Katzenbiss. Und da vielleicht noch mal gerne reinhören.
Und jetzt seid ihr ja da, um in unseren neuen Fall reinzuhören. Den haben wir euch natürlich mitgebracht. Der Titel heißt Hämorrhoiden. Das dürften viele kennen. Ihr wisst, wie schmerzhaft das ist, wie unangenehm das ist, wie peinlich einem das vielleicht auch ist. Und um diesen Fall geht es heute.
Dennoch ist es hier bei dem Fall so, dass man ja erstmal tief durchatmen muss. Es lässt einen sicherlich eine ganze Weile nicht los. Und es ist ein Fall, bei dem man sich wirklich unweigerlich fragt, wie konnte das passieren und vielleicht noch schwerer, hätte jemand früher hinsehen müssen.
Ja, und ausnahmsweise nehmen wir den Ausgang der Krankengeschichte auch mal vorweg. Dann könnt ihr auch entscheiden, ob ihr euch den Fall zutraut. Es geht um den 48-jährigen Stefano, der wegen seiner Hämorrhoiden behandelt wird, aber nur wenige Monate später auf der Palliativstation landet und da auf das Ende seines Lebens wartet, so muss man sagen. Also es ist Anfang Dezember 2020, als Stefano zum ersten Mal diese unangenehmen Symptome spürt. Es ist ein leichtes Ziehen, ein brennendes Gefühl im After. Zunächst kaum mehr als so, ja, so ein Unbehagengefühl, das man vielleicht auch erstmal eine Weile ignoriert. Doch schon nach wenigen Tagen wird die Unruhe in ihm stärker, das Brennen intensiver und Stefano merkt, da muss ich jetzt irgendwas machen. Am 16. Dezember geht er deshalb zu seinem Hausarzt. Die Diagnose, die er dort erhält, klingt zunächst harmlos. Hämorrhoiden, Routine, nichts, worüber man sich große Sorgen machen müsste. Der Arzt verschreibt Salben, gibt Tipps zur Ernährung und vereinbart einen Termin beim Chirurgen, allerdings erst im nächsten Jahr im Januar.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Die Tage bis zu diesem Termin ziehen sich für ihn. Für Stefano werden sie zunehmend qualvoll. Am 3. Januar, und das ist 5 Tage vor seinem angesetzten OP-Termin, werden die Schmerzen bei ihm so stark, dass es ihm fast unmöglich wird zu sitzen oder sich zu bewegen, ohne dass ihn ein stechender Schmerz begleitet. Auch sein Stuhlgang entwickelt sich zu einer regelrechten Tortur. Schließlich entscheidet er sich, ich kann jetzt hier nicht mehr warten, ich gehe jetzt in die Klinik. Dort wird er sofort untersucht. Die Ärzte sehen auch die akute Notwendigkeit und handeln schnell. Stefano wird eingewiesen und schon am nächsten Morgen operiert. Die Diagnose lautet Hämorrhoiden 2. Grades.
Ja, und an dieser Stelle wird es eigentlich schon spannend. Ich denke, Hämorrhoiden an sich sind jedermann bekannt. Jeder Mensch hat sie, diese kleinen Blutgefäßpolster am Ausgang des Darms, also direkt am After. Sie helfen dabei, den After dicht zu halten, also dafür zu sorgen, dass kein Stuhl oder sonstige Flüssigkeit ungewollt entweicht. Man kann sich das so wie ein kleines Dichtkissen vorstellen. Erst wenn diese Gefäßpolster größer werden oder sich nach außen wölben, dann spricht man von Hämorrhoiden als Krankheit. Und da unterscheidet man 4 verschiedene Grade.
Ich habe das mal nachgeschaut für uns. Also bei Grad 1 sind die Hämorrhoiden vergrößert, aber sie sind nicht äußerlich sichtbar. Die bleiben also im Körper, können sich aber schon durch Juckreiz und Brennen bemerkbar machen. Oder auch durch helles Blut beim Abwischen, auch das ist möglich. Bei Grad 2 treten sie beim Stuhlgang schon sichtbar hervor, ziehen sich aber von selbst wieder zurück. Die Beschwerden reichen jetzt von Blutungen über ein Nässen und Brennen bis zum Fremdkörpergefühl am After. Bei Stufe 3 treten Hämorrhoiden beim Stuhlgang deutlich hervor und die Betroffenen sind gezwungen, sie mit der Hand wieder zurückzuschieben. Und bei Stufe 4, da liegen die Hämorrhoiden wirklich dauerhaft außen und verursachen starke Schmerzen.
Also spätestens bei Stufe oder Grad 4 wird operiert, oft auch schon bei Stufe 3. Eine OP bei Stufe 2, die bei Stefano festgestellt wird, steht ein Eingriff eher seltener an, kommt aber auch vor. Insgesamt ist zu sagen, so höre ich das auch immer wieder von Ärztinnen und Ärzten, viele Patienten warten häufig zu lange ab, bis sie sich zu einer Behandlung entschließen.
Ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube, da spielt sicherlich auch so ein gewisses Schamgefühl halt eine Rolle. Ne? Bevor ich mich da unten entblöße, hoffe ich vielleicht erstmal, dass die Beschwerden halt von alleine wieder verschwinden. Stefano wird nach dem Eingriff und 2 Tagen Krankenhausaufenthalt entlassen. Alles scheint routinemäßig verlaufen zu sein. Die Ärzte geben Entwarnung. Ja, man könnte glauben, der schlimmste Teil sei jetzt überstanden. Erfahrungsgemäß dauert die Heilung nach so einem Eingriff auch eine gewisse Weile. Das kann man sich ja vorstellen. Da sind OP-Wunden in einem wirklich sehr sensiblen Bereich am After. Und man muss ja auch wirklich mal, es ist wie es ist, auf die Toilette. Doch Stefano hat schnell das Gefühl, dass bei ihm nicht alles in Ordnung ist. Der Schmerz bleibt und das Brennen verstärkt sich sogar. Wenige Tage später wird er wieder in der Klinik vorstellig und die Untersuchung dann zeigt, bei Stefano ist eine Naht aufgegangen. Eine weitere Operation wird notwendig, aber sein Körper reagiert auch nach diesem Eingriff nicht so, wie er hofft. Ende des Monats kehrt Stefano erneut zur Nachsorge zurück, diesmal nur für die Fadenentfernung. Und soweit ist alles in Ordnung. In den nächsten Wochen und Monaten arrangiert sich Stefano mit dem Ergebnis, aber Schmerzen hat er immer noch. Im April wird dann ein Polyp gefunden und entfernt. Das ist eine kleine Maßnahme, ich würde es jetzt mal so als Nebenschauplatz in dieser ganzen Geschichte bezeichnen. Doch die Beschwerden an sich verschwinden immer noch nicht. Mittlerweile beginnt Stefano an sich und seinem Körpergefühl zu zweifeln. Er fragt sich mittlerweile, ob er sich die Schmerzen und dieses ungute Gefühl mittlerweile nur einbildet, denn die Ärzte, die finden ja nichts. Mitte Mai geht Stefano die Sache nochmal mit seinem Hausarzt an. Der stellt ihm eine Überweisung zur Koloskopie aus, also eine Darmspiegelung, Standardverfahren. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Das wird bei lang anhaltenden Beschwerden durchgeführt, insbesondere bei Männern über 50 und in dem Alter ist das auch dringend angezeigt. Aber diese Koloskopie ist wiederum erstmal wieder in 4 Wochen angesetzt. Wir kennen das alle, auf diese Termine muss man halt meist sehr lange warten. Und das ist eine sehr schmerzhafte Wartezeit für Stefano. Sie zieht sich für ihn quälend hin. In dieser Zeit wird jeder Toilettengang zur Tortur. Sein Stuhlgang wird bleistiftdünn, schmerzhaft und unregelmäßig. Und Stefano verliert auch deutlich an Gewicht. 10 Kilogramm purzeln innerhalb von 14 Tagen. Und Peter, das ist ein Warnzeichen, ne? Da ist möglicherweise irgendwas, das über Hämorrhoiden hinausgeht.
Ja, das sieht sicherlich jetzt so aus. Also wenn eine Patientin oder ein Patient über Wochen hinweg über bleistiftdünnen Stuhlgang, wie du es beschrieben hast bei Stefano, Schmerzen und Gewichtsverlust berichtet, dann können das schon Alarmsymptome für einen Tumor im Darm, im Enddarm sein. Studien zeigen, dass Patienten, bei denen solche Warnzeichen frühzeitig erkannt werden, deutlich bessere Heilungschancen haben. Jede Verzögerung der Diagnostik erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor wächst und metastasiert.
So, jetzt weiß jeder, der uns zuhört, dass wir ja nun keine Mediziner sind. Aber das ist ja das, was man immer so hört. Wenn jemand auf einmal plötzlich, obwohl er sein Essensverhalten gar nicht groß geändert hat, abnimmt. Ich glaube, da ist immer so dieses Damoklesschwert, oh Gott, könnte das nicht ein Krebs sein? Stefano ahnt von all dem nichts. Bevor die Darmspiegelung bei ihm ansteht, wird er erneut in der Klinik untersucht. Diesmal wird ein Röntgenbild angefertigt. Er erhält jetzt ein Abführmittel, aber es passiert nichts. Die Beschwerden bleiben unverändert. Es folgt eine weitere Operation, diesmal wegen einer Analfissur. Es gibt dort eine Verletzung. Stefano wird wieder entlassen und die Koloskopie verschoben. Also man argumentiert, er sei jetzt eben einfach noch zu frisch operiert und er solle diesen Termin bitte später wahrnehmen. Stefano fährt nach Hause, sein Zustand unverändert schlecht. Auch 3 Wochen später hat sich nichts verbessert. Sein Stuhl bleibt bleistiftdünn. Mittlerweile, wir gucken auf den Kalender, es ist Mitte Juni. Stefano ist erneut im Krankenhaus. Diesmal tasten die Ärzte eine Verhärtung im Enddarm, aber es folgt keine weitere Untersuchung. Stattdessen wird Stefano wieder nach Hause geschickt und für die Darmspiegelung auf den 18. August eingetragen, fast 2 Monate noch entfernt. Er will jetzt aber nicht länger warten. Stefano organisiert selbst einen früheren Termin, noch im Juli. Doch schon einen Tag davor, an dem er das Abführmittel nimmt, tritt ein starker Schmerz auf. Er kann kaum noch stehen und muss jetzt sofort in die Notaufnahme. Die Notärztin untersucht ihn sorgfältig, tastet die Verhärtung im Enddarm und führt einen Ultraschall durch. Ihr Verdacht ist klar, und da sind wir auch schon wieder bei der Gewichtsabnahme, Krebs. Sie spricht mit Stefanos Frau, um sicherzugehen, dass bisher keine Ärzte diesen Verdacht geäußert haben. Und dann veranlasst sie ein CT. Als alle Bilder vorliegen, erhält Stefano die knallharte und erschütternde Diagnose Enddarmkrebs mit Metastasen in der Leber. Stefano beginnt eine Chemotherapie, aber irgendwann ist klar, Heilung ist an dieser Stelle nicht mehr möglich. Es haben sich mittlerweile überall in seinem Körper Metastasen gebildet. Stefano hat die letzten Tage auf der Palliativstation verbracht und ist mittlerweile verstorben. Also wir haben es euch zu Beginn der Folge gesagt, das ist heute harter Tobak hier bei uns. Für Stefano ist die Zeit der Hoffnung und Heilung abgelaufen, aber Peter, seine Familie will wissen, warum das Schicksal so hart bei ihm zugeschlagen hat und ob es auch wirklich nur Schicksal in Anführungsstrichen war, denn die Familie hat das Gefühl, dass man Stefano wirklich wochenlang, monatelang rumgereicht, untersucht und beruhigt hat und sie wollen einfach wissen, ob sein Schicksal hätte anders verlaufen können, wenn Ärzte anders gehandelt hätten.
Ja, das ist sicherlich eine berechtigte Frage und aus diesem Grunde ist hier auch zunächst außergerichtlich ein Gutachten über den medizinischen Dienst der Krankenversicherung eingeholt worden. Das Ergebnis war aber so ganz und gar nicht im Sinne von Stefanos Witwe, weil es konnten keinerlei Verstöße gegen medizinische Standards festgestellt werden von Seiten des MD-Gutachters. Also dieser meinte, das Zuwarten auch über diesen langen Zeitraum, auch bei den ganzen Anzeichen, die wir hier geschildert haben, das war alles noch in Ordnung. Man hätte früher nichts veranlassen müssen und da ist nichts falsch gewesen im Rahmen seiner Behandlung. Das war nicht nur für die Witwe von Stefano unbefriedigend, sondern auch für uns. Wir wollten uns damit nicht zufrieden geben. Wir haben dann eine Gegenvorstellung ausgebracht. Aber der Gutachter ist bei seiner Einschätzung auch in einem kleinen Ergänzungsgutachten geblieben, dass keine Behandlungsfehler vorliegen. Damit haben wir uns aber weiterhin nicht zufrieden gegeben und haben gesagt, nein, das muss gerichtlich geklärt werden, ob gleich wir jetzt kein positives Gutachten in Händen halten. Trotzdem haben wir dann etliche Verstöße aus unserer eigenen, ja, man muss wieder sagen, laienhaften medizinischen Kenntnis formuliert. Aber in dem Bereich haben wir doch schon sehr reichhaltigen Erfahrungsschatz. Und das haben wir dann niedergeschrieben. Und das reicht im Arzthaftungsrecht aus. An dieser Stelle vielleicht mal kurz gesagt, die sogenannte Substanziierungspflicht im Arzthaftungsrecht, also was man so im Einzelnen im Detail darlegen muss, ist sehr, sehr niedrig. Es reicht beinahe aus zu sagen, ich war im Krankenhaus und nachher ging es mir schlechter als vorher. Das reicht an sich für eine Klage, wenn man es jetzt wirklich genau betrachtet, die BGH-Rechtsprechung zur Substanziierungspflicht, reicht das aus. Und darum kann man da auch guten Glaubens und mit gutem Gewissen in ein Klageverfahren gehen. Und das haben wir auch gemacht. Und es haben dann die Witwe und die beiden Kinder von Stefano geklagt. Warum die Kinder? Die waren noch minderjährig. Also werden sie gesetzlich vertreten durch die Mutter. Und die haben auch eigene Ansprüche, nämlich Unterhaltsansprüche. Wenn der Unterhaltsverpflichtete verstirbt, haben die Kinder entsprechende Ansprüche gegen den Schädiger und dann klagen die Kinder vertreten durch das überlebende Elternteil, sofern das sorgeberechtigt ist, selber. Also wir hatten jetzt eine Klage der Witwe und der beiden Kinder. Im Rahmen des Klageverfahrens wurde dann ein viszeralchirurgisches Sachverständigengutachten eingeholt. Ich möchte daraus so ein Stück weit wörtlich zitieren, weil es doch so in der Sprache verständlich ist und klar und eindeutig. Und da stellt der Sachverständige nämlich einige Fehler fest. Also es wurde die Frage gestellt, liegt da ein Fehler in diesem Kontext vor oder war das fehlerfrei? So, dann sagt er, die Behandlung von Stefano erfolgte standardunterschreitend. Also das heißt, der Facharztstandard wurde nicht eingehalten. Und wie oben ausgeführt wurde, also er bezieht sich auf seine vorherigen Ausführungen, das ist jetzt die Zusammenfassung, sind anale Schmerzen gerade kein typisches Symptom für ein unkompliziertes Hämorrhoidenleiden. Auf die von Stefano angegebenen Schmerzen wurde daher nicht adäquat reagiert. Eine Koloskopie hätte zu diesem frühen Zeitpunkt nicht unbedingt erfolgen müssen, wohl aber die Schmerzsymptomatik weiter abgeklärt werden müssen. Und das ist unterblieben. Das ist ein Fehler. Außerdem wurde bei der rektaldigitalen Untersuchung eine Verhärtung im Rektum, also im Enddarm, getastet. Ja. Dieser wurde fehlerhafterweise nicht weiter nachgegangen. Hier wäre eine sogenannte Rektoskopie erforderlich gewesen. Der Schmerzsymptomatik hätte diagnostisch weiter nachgegangen werden müssen. Hierfür wären eine Endosonographie oder eine MRT-Untersuchung mögliche Untersuchungsverfahren gewesen. Eine Koloskopie war auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht zwingend erforderlich. Dann geht es weiter bei dem Aufenthalt im Mai. Da war er ja nochmal im Krankenhaus. Mhm. Da sagt der Gutachter, trotz dünnem, unregelmäßigen und schmerzhaften Stuhlgang sowie außerhalb der Norm liegenden Blutwerten, da hatten wir ein erhöhtes CRP, Gamma-GT war erhöht, wurden keine weitergehenden Untersuchungen veranlasst. Und das ist auch fehlerhaft gewesen. Das hätte gemacht werden müssen, gerade bei diesen Stuhlunregelmäßigkeiten, die registriert worden sind. Und die Schmerzen, die noch hinzukommen, hätten weitere Maßnahmen wie die Rektoskopie, also die Mastdarmspiegelung ist das übersetzt, hätten vorgenommen werden müssen. Das ist alles unterlassen worden.
Und bevor ja schon diese schweren Nebenwirkungen, dieser Bleistift in den Stuhl und so weiter, da hat er ja auch schon an sich gezweifelt. Da hat er auch schon gedacht, ich bild mir das hier alles ein, weil die Reaktionen der Ärzte halt eben einfach gar nicht kamen. Und jetzt zählst du ja alles auf, was man schon hätte machen müssen.
Genau. Und hinzu kam, dass auch die Leberwerte, die waren ja auch erhöht und die sind auch nicht weiter beachtet worden. Und da hätte zumindest, so der Gutachter, eine Sonographie der Leber gemacht werden müssen, ist auch unterblieben.
Okay, das war jetzt in unserer Falldarstellung nicht drin, aber das war halt offensichtlich auch noch ein Punkt. Ja.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt.
Ja, das ist häufiger so, dass wir das in dem Fall nicht abschließend darstellen können, was alles gemacht oder nicht gemacht worden ist.
Schon, also vielleicht kommt das manchmal so rüber, als wären dann wirklich ganz viele Untersuchungen unterlassen worden. Aber so klassische Untersuchungen wie Blutuntersuchungen und so weiter, die haben schon stattgefunden. Das haben wir jetzt nicht alles aufgezählt. Genau. Aber dafür ja umso interessanter, was jetzt im Nachgang dabei rausgekommen ist.
Ja, und dann wurde auch die Frage gestellt seitens Gerichts, hatten wir auch schon häufiger, ist ja eine rechtliche Frage, aber trotzdem stellen die Gerichte gerne diese Frage, wie der Sachverständige die gesamten Fehler ja klassifiziert, ob einfach oder grobe Fehler. Und da sagt er, es ist zwar ein verbreiteter Irrtum, dass Schmerzen ein Symptom des Hämorrhoidenleidens sein können. Diesem Irrtum darf ein Proktologe, also der gerade in diesem Gebiet tätig ist, darf diesem Irrtum nicht unterliegen. So, der Sachverständige weiter, sind auch die Leitlinien zur Behandlung des Hämorrhoidenleidens formuliert. Daher hätte den behandelnden Ärzten ganz klar sein müssen, dass die Schmerzen nicht Ausdruck dieses Hämorrhoidenleidens sein konnten. Und dass sie dies dennoch angenommen haben, das, so seine Sichtweise, ist als grober Behandlungsfehler anzusehen.
Hätte denn Stefano das überleben können müssen?
Du stellst eine sehr berechtigte Frage, nämlich nach den zwei Säulen des Arzthaftungsrechts. Wir haben ja alle gelernt, zumindest die treuen Zuhörer, dass allein die Feststellung eines Fehlers nicht ausreicht, um zu einer Haftung zu kommen. Zum Fehler muss immer noch die Kausalität kommen. Das heißt, der Fehler muss zu einem Gesundheitsschaden geführt haben. Und das ist in Krebsfällen ganz allgemeiner Natur immer sehr, sehr schwierig. Weil man kann nie mit Sicherheit sagen, ob der Patient, die Patientin überlebt hätten, wenn sofort die richtige Therapie, die richtige Maßnahme eingeleitet worden wäre. Das ist so ein ganz allgemeines Problem in Arzthaftungsfällen, in denen es um Krebserkrankungen geht. Wir haben so Zeiträume, das hängt natürlich immer davon ab, welche Tumorart vorliegt, welche Art von Krebs vorliegt. Wir haben immer so einen Zeitraum, man sagt so 6 Monate, alles was länger als 6 Monate ist, da hat man bessere Aussichten, als wenn es unterhalb von 6 Monaten ist. Das gilt jetzt nicht für alle Fälle, nur so als ganz grobe Richtschnuren. Manchmal haben wir nur 1 oder 2 Wochen bis zur endgültigen Diagnosestellung. Dann kann man kaum nachweisen, dass wenn jetzt 2 Wochen vorher die richtige Maßnahme ergriffen worden wäre, der Verlauf ein anderer gewesen wäre. Hätte man vielleicht trotzdem den Fehler, vielleicht auch sogar einen groben Fehler, aber der hat sich nicht weiter ausgewirkt. Also je länger der Zeitraum zwischen Fehler und tatsächlich richtiger Diagnose und dann richtiger Therapie ist, umso größer sind die Aussichten in rechtlicher Hinsicht. Aber umso schlechter sind auf der anderen Seite die Aussichten in gesundheitlicher Hinsicht. Also
das ist ja auch das Tückische. Entschuldigung, das ist ja auch wirklich das Tückische bei Krebs. Es geht ja manchmal unfassbar schnell. Da ist eine Diagnose. Jemand hat das eigentlich noch gar nicht gespürt, weil dieser Krebs gar keine Schmerzen verursacht hat. Und dann sind das manchmal nur noch ein paar Tage, paar Wochen. Das geht ja manchmal unfassbar schnell.
Genau. Und darum kann man diese 6-Monats-Grenze nicht immer ansetzen. Beispielsweise ein Pankreaskarzinom, je nachdem, welcher Art es ist, das kann sehr, sehr schnell nach Entdecken zum Tode führen. Und andere Krebsarten oder Tumorarten, da dauert es deutlich länger, hängt von vielen Faktoren ab, auch dem Alter der Patientin, des Patienten und so weiter und so fort. Also das ist nur wirklich so eine ganz grobe Faustformel. Ne? Also je länger, so kann man sagen, der Zeitraum ist, umso größer und besser sind die rechtlichen Aussichten. Und hier sagt der Sachverständige auch, wir bewegen uns im Bereich der Spekulation. Wir können nicht sagen, ob Stefano, wenn direkt gehandelt worden wäre, das komplett überlebt hätte oder zumindest den 5-Jahres-Zeitraum überstanden hätte. Aber er sagt, es ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Tod zumindest zu einem späteren Zeitpunkt eingetreten wäre, bei einer frühzeitigeren Detektion und Reaktion. Das muss man dann in rechtlicher Hinsicht auch immer fassen und bewerten. Und das reduziert natürlich ein Stück weit die Schadensersatzansprüche der Höhe nach. Wenn wir jetzt gewusst hätten, er hätte überlebt, dann wäre es natürlich ein deutlich höherer Betrag. Hier kann man aber auch nicht sagen, er wäre ohnehin gestorben, auch wenn alles richtig gemacht worden wäre. Also sind wir so irgendwo dazwischen. Und darum gab es hier einen Vergleichsvorschlag des Gerichts, der dann auch letztendlich von allen Beteiligten angenommen worden ist, über 45.000 Euro, die gezahlt worden sind. Und ich denke, das ist im Fall von Stefano auch ein Vergleichsvorschlag, mit dem man ganz gut zurechtkommen kann.
Also 45.000 Euro für seine Frau und seine 2 Kinder.
Ja. Das war die Entscheidung des Gerichts letztendlich, beziehungsweise die Entscheidung der Parteien nach Vorschlag des Gerichts.
Und wir wissen, das ist noch längst alles nicht ausgeschöpft. Es wird weitere Fälle bei uns geben und ich hoffe, ihr seid weiter gespannt, was alles passieren kann in Kliniken. oder auch in Arztpraxen. Deswegen bringen wir euch nächste Woche auf jeden Fall wieder einen neuen und frischen Fall mit. Bis dahin bleibt uns bitte gesund. Bleibt uns gerne treu. Diese Folge nochmal eine Woche exklusiv auf RTL Plus, dann auf allen Plattformen.
Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und bis dahin sagen wir
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.